zeigen, dass es biblisch ist, die Ausführung und die Vollendung des Heilsplanes Gottes in gewissen Epochen zu sehen. Dass das aber nicht so ganz einfach ist, ist daran zu sehen, dass ich an den Beispielen sagte, dass die Bibel scheinbar spricht von zwei großen Epochen. Aber zu gleicher Zeit haben wir gesehen, dass sie auch von drei Epochen scheinbar scheint zu sprechen. Und dann scheinbar noch von mehr. Und darauf wollen wir zunächst einmal eingehen. Und danach möchte ich euch noch daran erinnern, was für eine Hilfe das ist, wenn wir das so sehen und welche Gefahren da bestehen, wenn wir hier epochisch denken. Bleiben wir also bei diesem Drei, bei der Dreieinteilung zunächst stehen und lesen das mal nach, was Galater da sagt. Ja? Ich habe zwei Fragen auch bekommen, die ich noch beantworten muss. Eine kam von hier. Darauf hoffe ich noch zu kommen. Irgendwo werde ich das mit einbauen. Also Galater Kapitel 3. Ich denke, das ist ganz wichtig, weil in unseren Gemeinden und bei uns selbst ist ja der Galaterbrief sowieso eine Frage. Manche Leute hören gerne den Galaterbrief und andere haben Angst vor dem Galaterbrief. Und beide gehen vielleicht ein bisschen zu weit, indem, wenn sie den Galaterbrief als einen Freibrief sehen für alles und die anderen, die haben Angst vor dem, ist bestimmt auch nicht richtig, denn dazu hat ja der Apostel uns den Brief bestimmt nicht geschrieben, um uns Angst zu machen, sondern um uns zu helfen. Galater Kapitel 3. Was habe ich da angegeben? Habe ich die Verse da nicht angegeben? Gut, beginnen wir mit Vers 13. Ihr aber, Luther übersetzt, liebe Brüder, das hat er hinzugefügt, Elberfelder hat nur ihr aber Brüder. Stimmt das? Ja, Luther hat ja in seiner Übersetzung manchmal gewagte Dinge getan. Und an den meisten Stellen, wo im Neuen Testament liebe Brüder steht, da hat Paulus nur geschrieben, Brüder. Aber er hat immer noch Liebe dazu gefügt. Wie? Galater 3, Vers 13. Was steht da? Oh, entschuldige. Ja, ich hatte... Ja, okay, Verzeihung. Da, genau, ich wollte Vers 5 finden. Ich war jetzt in einem anderen Kapitel. Und da steht also bei mir, liebe Brüder, ich habe Elberfelder. Ich will nach menschlicher Weise reden. Das heißt, ich will verständlich mit euch sprechen, auf einfache Weise. Man hebt doch eines Menschen Testament nicht auf, wenn es bestätigt ist und tut auch nichts dazu. Nun ist die Verheißung Abraham zugesagt und seine Nachkommen. Also, er will damit sagen, die Verheißung ist in Abraham gegeben, die müssen wir jetzt so annehmen, wie sie dort geschrieben steht. Und sein Nachkommen. Und den Nachkommen als, entschuldigt, nun ist die Verheißung Abraham zugesagt und seine Nachkommen. Es heißt nicht, und den Nachkommen, als gelte es vielen, sondern es gilt einem und deinen Nachkommen. Welcher ist Christus? Merkt ihr, wie genau Paulus das Alte Testament nimmt? Wenn dort in der Einzahl was gesagt ist, dann sagt er, dürfen wir das nicht Mehrzahl machen. Die Verheißung war nämlich, dem einen Sohn von Abraham geben, nicht den anderen Söhnen, den anderen Kindern. Also das ist, was er hier sagt, als erstes sagt. Ja, dem einen Nachkommen, das ist Christus. 17. Ich meine aber dies, das Testament, das von Gott zuvor bestätigt ist, wird nicht aufgehoben durch das Gesetz, welches 400 Jahre oder 430 Jahre später oder hernach gegeben ist, sodass die Verheißung zunichte würde. Die Gefahr damals bei den Lesern und bei den Leuten war, an die Paulus schrieb, dass sie sagten, das, was Gott Abraham gesagt hat, ist ja gar nicht wichtig. Das Gesetz ist ja später gekommen, das ist wichtig. Und sie bestanden ja darauf, eben unter anderem, die Christen müssen, die Heiden müssen sich alle beschneiden lassen. Und Paulus sagt, liebe Brüder, wenn Gott einmal etwas gegeben hat und hat das bestätigt, wenn er dann später etwas sagt, dann hebt er ja nicht unbedingt das andere auf. Zumindest nicht dieses. Und die Verheißung an Abraham ist, du wirst leben, du bist gerecht durch den Glauben. Abraham war gerecht durch den Glauben. Und die Juden argumentierten, nein, das geht nicht nur durch den Glauben. Da muss auch das Gesetz dazu kommen. Und deshalb sagt Paulus, das Gesetz, das 430 Jahre später kam, hat nicht Gottes Wort, das er vorher gegeben hat, aufgehoben. Das ist sein Argument. Ja? Wir gehen weiter. Denn wenn das Erbe durch das Gesetz erworben würde, so würde es nicht durch Verheißung gegeben. Gott aber hat es Abraham durch Verheißung frei geschenkt. Dann ist die Frage, was soll denn das Gesetz? Da sagt er, es ist hinzugekommen um der Sünde willen, bis dass der Nachkomme da sei, dem die Verheißung gilt. Und die Verheißung war ja auf Christus hin. Und zwar ist es verordnet von Engeln durch die Hand eines Mittlers. Der Mittler aber ist nicht eines einzigen Mittler, Gott aber ist nur einer. Ist ein bisschen schwer zu verstehen, Vers 20 da. Gehen wir, aber wir können weitergehen. Wie ist denn das Gesetz gegen Gottes Verheißung? Das sei ferne oder niemals. Denn nur wenn ein Gesetz gegeben wäre, das da könnte lebendig machen, käme die Gerechtigkeit wirklich oder wahrhaftig aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles beschlossen unter der Sünde, auf dass die Verheißung durch den Glauben an Jesus Christus gegeben würde, denen, die da glauben. Ehe aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der da sollte offenbart werden. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister, das heißt unser Zieher. Zuchtmeister ist einer, der uns zieht zu einem Ziel hin. Unser Aufseher, gut. Zuchtmeister, Aufseher gewesen auf Christus, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Nun aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Soweit einmal. Um die volle Bedeutung des Gesetzes klarzulegen, müssten wir darüber jetzt viel mehr sagen. An dieser Stelle ist nur gesagt, dass das Gesetz um der Sünde willen gegeben wurde. Und an anderen Stellen wird noch mehr gesagt. Auf alle Fälle ist klar, das Gesetz ist auf Christus hin gegeben und hat ab Christi kommen eine andere Bedeutung, aber es ist nicht ganz aufgehoben. Das ist ganz klar. Das müssen wir aber an anderer Stelle sagen. Für uns ist nur wichtig, dass Gott hat, ehe das Gesetz kam, hat Gott eine Periode gehabt, wo er den Menschen ohne Gesetz leitete, führte und Verheißungen gab. Das Gesetz war einfach noch nicht da. Und dann kam das Gesetz 430 Jahre später und wann war das dann? Also 430 Jahre nach Abraham. Wann lebte Abraham ungefähr? Etwa 2000? 430 Jahre davon weg? 1500. Also ist die Zeit des Gesetzes etwa 1500 bis Christus. Das war die Zeit des Gesetzes. Die besondere Zeit des Gesetzes. Das meint nicht, dass vorher es keine Gebote gab. Und das meint auch nicht, dass es jetzt, seitdem Christus gekommen ist, es keinen festen Willen Gottes gebe. Aber das Gesetz, das mosaische Gesetz, das ganze hohe Priestertum, das ganze, was durch Mose kam, hat eine in sich geschlossene Bedeutung und bezog sich in besonderer Weise auf Israel. Und mit dem Kommen Jesu hat sich vieles erfüllt und beginnt eine neue Zeit. Wenn das, wir jetzt das richtig verstanden haben, dann hat Menno Simons etwas richtig verstanden, dass er sagte, die Bibel spricht von drei Epochen. Vor dem Gesetz, im Gesetz und nach dem Gesetz. Das genügt für jetzt mal. Ich hoffe, dass ihr damit leben könnt, ohne dass wir das weiter ausbauen. Und wir kommen zu einem dritten Beispiel. Und zwar gibt es nun das, was heute populär ist und was heute gelehrt wird und was heute in all unseren Glaubenslehren, die wir so bisher gehabt haben und wahrscheinlich auch weiter haben werden, spricht man nicht von zwei Epochen, auch nicht von drei, sondern eher von sieben. Ja? Und die lauten dann etwa so. In der Scofield-Bibel habt ihr das, was hier rechts ist. Hier an der Seite ist eine Glaubenslehre. Ich weiß nicht, ob wir die hier auf dem Tisch haben, aber wir haben die in der Bibelschule in Bonn. Da sind die etwas anders bezeichnet. Ich habe die jetzt aber nicht alle ausgeschrieben. Die letzten drei heißen Gesetz, Gnade und Ruhe bei Wagner. Bei Scofield und bei Sauer und vielen anderen, bei unseren Brüdern, wenn ihr, ich nehme an, wenn Bruder Bruder Derksen von Hepen, wenn der die Glaubenslehre auslegt, dann wird er wahrscheinlich diese Bezeichnungen hier haben. Die Zeit der Unschuld, die Zeit des Gewissens, die Zeit der Herrschaft des Menschen, die Zeit der Verheißung, des Gesetzes, der Gemeinde und des Königreiches. Und das Königreich ist dann das tausendjährige Reich. Das hat nun, um auf eine Frage zu kommen, die wir gerade da am Tisch besprachen, man hat rückwirkend versucht, etwas zu systematisieren. Das tausendjährige Reich ist ja 1000 Jahre. Und die Gemeindezeit, wahrscheinlich wird sie 2000 Jahre sein, nicht mehr. Der Herr wird jetzt bald kommen. Das sind dann 3000 Jahre. Und wenn es sieben ist die heilige Zahl, und wenn es sieben Epochen sind, wahrscheinlich stimmt das, dass Adam 4000 Jahre vor Jesu Kommen geboren wurde. Und dann sagt man, also 6000 Jahre ist die Menschheit jetzt alt. Und Osher, ein englischer Bibelleser, ich weiß nicht, ich glaube, er war ein Bischof, der hat das sogar ausgerechnet, dass Adam wurde 4000 Jahre und 4004 Jahre vor Christi Geburt geschaffen. Und in manchen Bibeln steht das sogar. Habt ihr das nicht auch schon gelesen? In manchen Bibeln steht das. Das hört sich sehr gut an und ist auch imponierend und ich kann auch das nicht widerlegen. Aber von der Bibel her kann man es nicht so ausrechnen. Ihr könntet alle versuchen, mal alle Zahlen, die in der Bibel angegeben sind, auszurechnen. Und ihr würdet, ganz bestimmt würden einige von uns falsch rechnen. Aber nehmen wir mal an, da sind wenigstens 20 hier, die würden das alle richtig ausrechnen. Und es würden wahrscheinlich 20 verschiedene Ergebnisse sein. Weil man kann nicht ausrechnen, wann Gott, wie viele Jahre vor Christi kommen, Gott den Adam geschaffen hat. Das geht nicht. Und von daher müssen wir einfach sagen, wir wissen nicht, wie alt die Menschheit ist. Ich persönlich glaube, dass sie nicht so alt ist, wie die Evolutionisten sagen, so einige Millionen, Milliarden von Jahren. Ja. Aber auszurechnen anhand dieses Schemas, da sind sieben Epochen, also muss das mit dem Abschluss des tausendjährigen Reiches, muss es 7000 Jahre sein. Das ist imponierend für unseren Verstand, aber es entbehrt der biblischen Grundlage. Aber das ist eigentlich nicht, was ich sagen wollte. Das sage ich nur, weil das am Tisch, wo wir da eben saßen, die Frage war. Ja? Als ich zur Bibelschule ging, dann meinte man, die Menschheit könnte etwa 10000 Jahre alt sein. Aber das ist genauso schwierig zu belegen wie, 6000 Jahre. Ja? Also das sind drei verschiedene Beispiele, wie man meint, es Andeutungen in der Bibel gibt, wie man die den Heilsplan Gottes in Epochen einteilen kann. Nun möchte ich etwas sagen zum Verständnis der Heilszeitalter. Erstens, die Bibel spricht davon, von Heilszeitaltern. Und deshalb wollen wir auf keinen Fall das nun abstreiten. Auf keinen Fall. Zweitens, es ist eine Hilfe zum Verständnis des Heilshandeln Gottes. Wenn man das nicht annimmt, wenn man, also Bruder Janssen hat ja von der dispensationalistischen Theologie und von der Bundestheologie gesprochen, ja, habt ihr behalten, ja. Die Bundestheologie, die hat also nicht sowas. Und ich kann mich noch entsinnen, als ich zum ersten Mal davon hörte, dass es gibt keine Epochen, es gibt auch kein tausendjähriges Reich, und all das andere, es ist einfach, wir leben jetzt und dann kommt ein Ende und Schluss. Dass ich fast kaputt ging darunter. Ich hatte immer von Sauer gelernt, wie Gott das alles so schön eingeteilt hat. Und als ich das zum ersten Mal so hörte, übrigens war das in einer Gemeinde, wo ich, zum College ging. Und da war da ein lieber Bruder in der Gemeinde und der sagte mir, es gibt kein tausendjähriges Reich. Ich dachte, das kann kein Christ sein. Das kann kein Christ sein. Also sowas war mir so neu. Also dem wollen wir nicht das Wort sprechen, weil die Bibel uns klar zeigt. Aber drittens, diese ganz konkrete Heilsplanlehre, wahrscheinlich haben wir die selten gehört. In unseren Kreisen, glaube ich, wird die nicht so extrem gelehrt. Aber in Büchern, und es gibt Leute, die lehren sie extrem, da sieht das etwa so aus. Gott handelt ganz verschieden in jeder Epoche. Und wenn wir in dieser Epoche jetzt leben, dann haben wir nichts mit der anderen zu tun. Dann gilt uns das alles nicht. Und das Extreme ist dann, dass nichts, was im Alten Testament geschrieben steht, hat mit uns was zu tun. Wir sind jetzt in der Zeit der Gnade, und wir haben nichts mit dem anderen zu tun. Das ist das andere Extrem. Und ich glaube, davor sollten wir uns warnen lassen. Das ist, glaube ich, nicht biblisch. Die biblische Wahrheit, glaube ich, liegt einfach dazwischen, zwischen diesen zwei Extremen. Ich möchte hier, das habt ihr ja bei euch da, anhand dieser kleinen Zeichnung, anzeigen, wie es nach meinem Dafürhalten und bestimmt nicht nur nach meinem Dafürhalten von der Bibel her gesehen werden kann. Nehmen wir an, das sind hier, ich habe meinen Stift so fliegen lassen, das sind hier so die Zeitalter, ja, ganz egal, wie viele davor sind. Danke. Dann sagt die Römer 10, Vers 4 sagt, Christus ist des Gesetzes Ende. Erstens mal dürfen wir das nicht im absoluten Sinne verstehen, aber Galater hat uns auch gesagt, dass bis Christus kommt, ist das Gesetz gültig. Paulus sagt aber auch, dass das Gesetz gut und heilig ist, und dass es uns den Willen Gottes zeigt. Der Galaterbrief haben wir hier gesehen. Wie können wir das, aber das ist ja nicht alles. Es scheint so zu sein, dass Gott in einem Zeitalter bestimmte Anweisungen gegeben hat, die enden mit dem einen Heilszeitalter. Andere Anweisungen, die gehen durch das nächste Zeitalter und durch das nächste Zeitalter und noch weiter. Wiederum gibt es Anweisungen, die vorher gar nicht gegeben waren und die fangen hier an und gehen dann weiter. So dass Gott gibt dem Menschen, offenbart sich ihm, gibt ihm Anweisungen, die einmal nur für ein Zeitalter gelten und dann fürs andere Zeitalter gibt es wieder einige. Aber es gibt vieles, das ist immer gültig, das bleibt immer gültig. Und man kann das nicht sagen, also alles, was im Alten Testament ist, das ist abgeschlossen, jetzt ist nur Neues. Sondern, dass diese Anordnungen und dessen, was Gott gefällt und was bleibt, das läuft nebeneinander und beginnt Neues, manches hört auf. Die konkret sind da folgende. Zum Beispiel von der Beschneidung wissen wir schon. Das war für Israel im Alten Testament. Aber wenn ihr heute zum Beispiel die Kindertaufe. Die Kindertaufe lässt sich eigentlich am besten begründen, wenn man sie mit der Beschneidung vergleicht. Und da bleibt man, wenn man die Beschneidung als Vorbild nimmt, da bleibt man im Alten Testament hängen. Man nimmt das Alte Testament in dieser Hinsicht maßgeblich. Als wir mal nach Lage hier kamen, vor bald 30 Jahren, dann besuchte mich ein Pfarrer, wollte mich kennenlernen. Und unter anderem sagt er dann, also für uns ist die Kirche mit Israel zu vergleichen. In Israel gab es gläubige Juden und ungläubige Juden. Aber es waren immer, sie gehörten immer zum Volk. Und sagt er, so ist auch die Kirche. Da gibt es Gläubige und gibt es Ungläubige. Und wir versuchen, das Wort zu verkündigen und hoffen, dass viele gläubig werden. Aber die nicht gläubig werden, die gehören dazu. Warum? Weil sie getauft sind. In Israel war das auch so. Die wurden beschnitten. Und da gehörten sie dazu. Merkt ihr, man übernimmt aus einem Zeitalter in das andere was hinein, was nicht mehr dazugehört. Denken wir zum Beispiel an die ganzen Talare, Kleidung, dass der Geistliche, wie man sagt, bestimmte Kleider tragen muss. Das kommt alles aus dem Priesterstamm, das kommt alles aus dem Alten Testament. Da waren Kleider angewiesen, wer was tragen musste. Was die Jehovas Zeugen zum Beispiel machen, der ganze Königreich-Ideen sind zum großen Teil vom Alten Testament her genommen. Und auch in der katholischen Kirche. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist bei uns auch manches, was wir nur auf irgendwie vom Alten Testament her begründen können. Manches ist harmlos. Anderes ist nicht so harmlos. Zum Beispiel würde ich dies als harmlos ansehen. Nicht, dass ich irgendwie gegen jemand da was habe, aber ich kann mich entsinnen, dass mir mal deutlich gemacht wurde, wenn wir jemand taufen, dann dürfen wir nicht die linke Hand aufheben, sondern es muss die rechte Hand sein. Über den Täufling. Ja, woher denn? Ja, Jakob hat die rechte und die linke Hand über Kreuz gelegt, weil es anders verkehrt war. Die rechte Hand musste auf den Älteren kommen und nicht auf den Jüngeren. Und das war für diesen Bruder, der mir das damals sagte, das war gerade vor der Taufe. Ich weiß nicht, warum er meinte, dass ich meine linke Hand hochheben würde. Aber er hat mich vorher gewarnt, dass ich das ja nicht machen würde. Das ist bestimmt nach meinem Dafürhalten nicht so tragisch. Aber es gibt gewisse Handlungen, die nehmen wir einfach aus dem Alten Testament und übertragen sie dann ins Neue und machen eine Theologie daraus, die gar nicht... Peter schaut hier nach, welche Hand er hochgehoben hat. Es gibt andere Dinge, Geschwister, die uns in unseren Gemeinden manchmal so wichtig sind, die haben wenig mit dem Neuen Testament zu tun. Und Andere, die im Neuen Testament sehr wichtig sind, die können wir vielleicht manchmal übersehen. Ja. Also ich wollte nur sagen, dass es gibt so etwas, dass die Bibel, die zeigt uns, dass Gott in Epochen handelt. Sie zeigt uns auch, dass in einer gewissen Epoche ist etwas noch nicht gesagt. Zum Beispiel, ganz am Anfang konnte das Volk, haben die Menschen nur Pflanzen gegessen. Später gab Gott die Anweisung, sie dürften noch Fleisch essen. Ich glaube nicht, dass gelehrt wird, dass wir Fleisch essen müssen. Aber wir dürfen noch Fleisch essen. Und es gibt Verständnisse, die sagen, dass das war der Beginn einer neuen Epoche, als Gott dieses Gesetz gab, dass man noch Fleisch essen darf. Er war ein Zeichen, eine Epoche hat aufgehört, eine neue hat angefangen. Ob das nun so ist oder nicht, eins ist klar, am Anfang wurde dem Menschen gesagt, dass er sich von Pflanzen nähren sollte. Und später wurde dann das andere gesagt. Wir wissen, dass im Neuen Testament uns vieles wiederholt ist aus dem Alten Testament. Aber wir gehen nicht in erster Linie zum Alten Testament, um das Neue zu verstehen, sondern umgekehrt. Die Bibel spricht über Epochen, sie gibt uns Anweisungen in verschiedenen Epochen, aber wenn wir ins Extreme gehen, zum Beispiel lehrt man auch, dass jede Epoche endet mit dem Versagen der Menschen. Das ist eine Katastrophe, alles ging zugrunde und dann musste Gott was Neues anfangen. Ich finde, das ist unseres Gottes nicht würdig. Wenn wir das so lehren, Gott führte was ein und dann ging das alles kaputt, ging pleite und nun musste was Neues anfangen. Und dann ging das auch wieder kaputt, dann musste wieder was Neues anfangen. Also, und das könnt ihr nachlesen, ausdrücklich wird das so gesagt. Also das ist das Extrem. So, wir dürfen weiter Heilszeitalter lehren, wie wir bis jetzt das auch gehört und getan haben. Ich habe nichts dagegen. Aber ich will nur sagen, das kann zur Gefahr werden, wenn wir hier extrem werden. Ja? So viel zu dem. Auslegungsmöglichkeiten biblischer Texte zur Endzeit. Ich habe gemerkt, dass, ohne dass Bruder Jans und ich uns viel abgesprochen haben, dass wir immer wieder uns berührt haben und dass er manches gesagt hat, was ich sagen wollte und dass ich jetzt nicht unbedingt noch im Einzelnen wiederholen muss. Aber es gibt drei Dinge, die man beachten sollte bei der Auslegung endzeitlicher Bibeltexte. Erstens, es gibt eine wörtlich-natürliche Auslegung und eine symbolische, bildhafte. Das hat Bruder Janssen betont, ich werde da nur einige Beispiele nennen. Dann eine geschichtlich und eine, also historische und eine Zukunftsauslegung oder futuristische. Und dann die fortschreitende Erfüllungen. Bleiben wir beim ersten hier stehen. In der Bibel gibt es im Alten Testament Erfahrungen, Ereignisse, die werden im Neuen Testament geistlich angewandt. Sie sind nicht eingerichtet, um auf die Zukunft hinzuweisen, aber sie werden geistlich angewandt. Zum Beispiel der Fels, den Mose schlug, wird im Neuen Testament angewandt, wird gesagt, das ist ein Bild auf Christus und er wurde geschlagen und aus ihm kommt nun das Wasser des Lebens. 1. Korinther Kapitel 10. Können wir nachlesen. Dann haben wir im Alten Testament versorgte in der Wüste Gott die Menschen durch Manna. mit Manna. Das wurde nicht eingerichtet, damit das ein Bild auf Christus sein sollte, sondern Gott versorgte Israel auf diese Weise. Das ist eine geschichtliche Tatsache. Aber im Neuen Testament sagt Jesus, er ist das Brot des Lebens. Ja, er wird also angewandt. Sind geschichtliche, natürliche Ereignisse, die werden in der Anwendung geistlich gedeutet, bildhaft. Diese ersten zwei Dinge, die ich eben genannt habe, beziehen sich nicht speziell auf die Endzeit. Aber dann, wenn wir das nächste nehmen, die Einrichtung der ganzen Gesetze, der Stiftshütte, des Brottisches und des Leuchters und des Opferaltars, des Heiligen und des Allerheiligen, die ganze Opfereinrichtung im Alten Testament und das ganze Priestertum war nicht eine Art wie zum Beispiel Manna in der Wüste, sondern das war schon bildhaft, schattenhaft eine gottesdienstliche Einrichtung, die auf Christus hinwies, und zwar in die Endzeit hinein. Denn Christi kommen ist Endzeit. Und das wollen wir uns etwas lesen. Also das Alte Testament wollen wir nicht lesen, das wäre zu vieles, aber am Neuen Testament Hebräer 8 und Hebräer 10, wenn wir das mal aufschlagen. In Hebräer 8, da heißt es ab Vers 3, wir beginnen mal am Anfang. Das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen hohen Priester, der da sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel und ist ein Diener am Heiligtum an der wahren Stiftshütte, welche Gott aufgerichtet hat, und kein Mensch. Merkt ihr? Stiftshütte, aber es ist die wahre Stiftshütte, die andere war die von Menschen aufgerichtet. Denn ein jeglicher hoher Priester wird eingesetzt zu Opfern, Gaben und Opfer, darum muss auch dieser etwas haben, was er opfere. Wenn er nun auf Erden wäre, Christus, so wäre er nicht Priester, weil da schon Priester sind, die nach dem Gesetz Gaben opfern. Sie dienen aber nur, und jetzt kommt es, dem Abbilde und dem Schatten des Himmlischen, wie Gottes Stimme zu Mose sagte, als er die Stiftshütte vollenden sollte. Schau an, dass du machst, was du gesehen hast. Also das Ganze wird Abbild und Schatten genannt, was im Alten Testament war. Jetzt schlagen wir Kapitel 10 auf. Vers 1. Denn das Gesetz hat nur den Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das Wesen der Güter selbst. Deshalb kann es, die da opfern, nicht für immer vollkommen machen, da man alle Jahre die gleichen Opfer bringen muss. Sonst hätte das Opfern aufgehört, weil die, die den Gottesdienst ausrichten, so sie einmal gereinigt wären, sich kein Gewissen mehr gemacht hätten über ihre Sünden. Vielmehr geschieht dadurch nur eine Erinnerung an die Sünden alle Jahre. Denn es ist unmöglich, durch das Blut von Ochsen und Böcken Sünden wegzunehmen. Darum spricht er bei seinem Kommen in die Welt und so weiter. Hier haben wir das Natürliche, das Wörtliche, das Buchstäbliche, wie wir das Opfern verstehen im Alten Testament. Wenn wir das nun in der Weise buchstäblich in das Neue Testament übertragen, dann hat Christus keinen Platz. Dann hat Christus keinen Platz. So sagt es da. Da sind ja schon Priester. Dann hätte Christus keinen Platz. Aber der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, das war nur Schatten. Das war nur ein Bild. Das war vorlaufend, hindeutend. Und in Christus ist nun das Wahre, die Wirklichkeit gekommen. Und wer jetzt an dem Schatten und an dem Vorbild hängen bleibt, der lehnt Christus ab. Der kann nicht beides. Wir können nicht beides. Das wörtlich, buchstäblich so weiter übernehmen ins Neue. Denn das ist nur Schatten und das gibt keine Sündenvergebung. Wir müssen also Dinge, die im Alten Testament buchstäblich im natürlichen Sinne verstanden wurden, müssen wir, wenn wir sie endzeitlich verstehen wollen, bildlich deuten. All das, was im Alten Testament buchstäblich, natürlich verstanden wurde, muss im Neuen Testament geistlich gedeutet werden, weil es dazu eingerichtet war, das, was kommen würde, zu verdeutlichen, anzudeuten. Und das ist jetzt gekommen. Also die Endzeit ist im Alten Testament vorgedeutet, aber wir können es nicht buchstäblich übertragen. Bruder Janssen hat uns schon darauf hingewiesen, manches muss buchstäblich übertragen werden ins Neue, manches muss bildlich übertragen werden. Und das ist hier auch der Fall. Gehen wir zu einem nächsten. Die messianischen, prophetischen Verheißungen. Nehmen wir zum Beispiel den Psalm 22. Das ist ein messianischer Psalm. Er spricht prophetisch von Jesus Christus. Wie deuten wir ihn? Wir kommen in ganz große Probleme, wenn wir ihn nur buchstäblich, natürlich deuten, und wir kommen in Probleme, wenn wir ihn nur bildlich verdeuten. Ja? Psalm 22. Wir lesen da nur einige Verse, aber wir werden gleich merken, dass es ein messianischer Psalm ist, der auf Christus hin geschrieben wurde. Vers 1 oder 2. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist buchstäblich so zu verstehen. Das hat Christus buchstäblich so erlebt. Das legen wir nicht bildlich aus, sondern das Bild ist im natürlichen, buchstäblichen Sinn so zu verstehen. Vers 8. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Das war buchstäblich, hat sich das so erfüllt. Ja? Und Vers 19, sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Auch buchstäblich hat sich das so erfüllt. Aber nun schauen wir einige andere Verse an, 13, 14 und 17. Gewaltige Stiere haben mich umgeben. Mächtige Büffel haben mich umringt. Ihre Rachen sperren sie gegen mich auf, wie ein brüllender und reißender Löwe. Nun, das Neue Testament berichtet uns nichts, dass bei der Kreuzigung Löwe dabei waren oder Stiere dabei waren. Wie? Also dies ist bildlich zu verstehen. Ja? Bildlich. Und oft, wenn ist in der Bibel schon die Auslegung angedeutet. Hier habt ihr das Wörtlein wie. Und wo immer das Wörtlein wie gebraucht wird, da ist es nicht im vollen Sinne vergleichbar. Sie umgeben mich wie ein brüllender Löwe. Aber das sind nicht brüllende Löwe. In der Sprache, Literatursprache, sind das Similes. Und dann das andere, die gedrängte, oder wie nannte Bruder Janssen das, Vergleiche, wo eins das andere ist, das nennt man Metapher. Ja? Also dies ist eine Simile. Und dann jetzt Vers 17, denn Hunde haben mich umgeben und die bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Da haben wir in einem Vers Bildliches und Buchstäbliches zusammen. Und wir werden ja nach diesem Kurs nicht fertig sein mit der Endzeitlehre. Wir haben vieles gelernt, aber wir werden weiter daran lernen. Und es ist wichtig, dass wir beides beachten. Die Prophezeiungen, die Verheißungen auf die Endzeit müssen manchmal buchstäblich, manchmal bildlich gesehen werden. In Jesaja 53 ist das auch so. Dort wird ja uns der leidende Knecht gezeigt und wir werden den Psalm an Karfreitag bestimmt lesen. Kapitel 53, Jesaja wahrscheinlich an Karfreitag lesen oder in der Zeit. Und da wird auch einiges nur erklärlich sein, wenn wir es einmal buchstäblich, einmal bildlich verstehen. Auf alle Fälle, am Ende ist der Sieg da. Kommen wir zur Offenbarung. Wenn ich zu schnell spreche oder euch Fragen kommen, dürft ihr mich auch unterbrechen. Die Offenbarung, wenn ich das richtig verstehe, dann hat Bruder Janssen ja angedeutet, dass wenn er rechtzeitig fertig ist, wird er einen Gang durch die Offenbarung machen. Und von daher wird er ja noch einiges ergänzen. Aber ich wollte hier nur über dieses gerade wörtlich, natürlich oder symbolisch zu verstehen, auf hinweisen. Die Offenbarung, die ersten drei Kapitel in der Offenbarung sind fast nur buchstäblich, wörtlich zu verstehen. Da stellt sich Christus vor und dann werden sieben Gemeinden beschrieben. Und diese Gemeinden waren wirkliche Gemeinden. Da war Ephesus, da war Paulus, hat dort lange gedient. Durch Paulus entstand die Gemeinde zum Teil. Das war eine buchstäblich wirkliche Gemeinde. Und das war nicht ein Bild, das gemalt wird, um uns etwas zu lehren. Und die anderen Gemeinden waren auch wirklich. Wir können die auf der Landkarte noch alle sehen, wo die waren. Tatsache ist, dass sie nur repräsentative Gemeinden sind für die vielen anderen, die es damals gab. Es gab viele andere Gemeinden, aber der Heilige Geist hat in Johannes eine Auswahl von sieben Gemeinden gezeigt und ich nehme an, er wollte uns anhand dieser sieben Gemeinden zeigen, so verschieden sind die Gemeinden. Und zu jeder Gemeinde stellt Christus sich. Also, die ersten drei Kapitel sind mehr oder weniger alles buchstäblich zu verstehen. Ab dann heißt es, und ich sah den Himmel geöffnet. Und immer wieder wird Johannes uns zeigen, den Himmel. Er wird uns Lieder berichten, die dort gesungen werden im Himmel. Und er wird uns zeigen, wie dort Ratschläge gemacht werden, wie man dort Beratungen hat über das, was auf Erden geschehen soll und viele Engel führen die Ratschläge Gottes aus und so weiter. Und das ist wiederum die Frage. Muss man, darf man, sollte man das alles buchstäblich oder ist dort vieles bildlich zu verstehen? Ich will mich aber jetzt auf das erste Kapitel beschränken und zeigen, dass auch in den ersten drei Kapiteln einiges buchstäblich und einiges bildlich zu verstehen ist. Und die Bibel selbst legt uns an dieser Stelle aus, was es bedeutet. Zuerst einmal sagt Johannes, dass er auf der Insel Patmos war und dass Gott ihm sagte, dass er schreiben soll und dass selig sind die, die da lesen. Und dann stellt Jesus sich vor, zum Beispiel ab Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen, alle Augen, und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erden. Wir können das, ist kein Problem, buchstäblich verstehen, dass er in den Wolken kommen wird, weil er ja auch so aufgehoben wurde. Und es werden ihn alle sehen, das versuchen manche nicht uneingeschränkt zu verstehen, sie sagen, die Ungläubigen werden ihn nicht sehen oder sie sagen, das wird später geschehen. Aber auf alle Fälle, hier steht geschrieben, sie werden ihn sehen. Und dann in 8, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der da ist, der da war und der da kommt. Da haben wir keine Probleme mit. Aber wenn wir jetzt weiterlesen in Vers 12. Und mitten unter den Leuchtern einen, er sah einen, und ich wandte mich, um zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war eines Menschensohn gleich. Und dann Vers 16, und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand. Da sind die Leuchter, da sind die Sterne. Und wenn wir jetzt nicht die letzten Verse hätten von Kapitel 1, dann wüssten wir nicht, wer sind die Leuchter, was sind die Sterne. Aber hier an dieser Stelle ist die Auslegung. Und es ist auf alle Fälle bildlich zu verstehen. Wer sind die Leuchter? Die Gemeinden. Wer sind die Sterne? Die Engel, ja, okay. Das sind die Engel, die über die Gemeinden wachen. Aber wenn wir all das andere lesen, was da gesagt ist, dann ist wohl doch das andere. Aber interessant ist, dass es hier nicht Älteste heißt. Übrigens, das erinnert mich, dass ich gestern etwas nicht zu Ende gesagt habe. Wir haben ja in Ephesus gefunden, dass Gott hat der Gemeinde gegeben oder gesetzt zuerst Apostel, Propheten, Evangelisten und Hirten und Lehrer. Hirten und Lehrer. Und das muss wahrscheinlich zusammengesehen werden. Hirten, Lehrer. Wir sagen, die Propheten sind wer? Das sind die Prediger. Natürlich predigen auch die Apostel und predigen auch die Evangelisten und die Hirten auch. Aber die Propheten sind die, besonders die Gemeinde ermutigen, ermahnen, warnen und so weiter. Das sind die Prediger. Aber wo sind die Ältesten? Die Ältesten. Gaben und Aufgaben. Was, wie verstehst du das? Aha. Also diese hier, die genannt sind, das sind die Gaben. Und die Aufgaben? Ja. Mhm. Und wo würden die dann hier bei diesen diesen Evangelisten? Vielleicht verstehen wir uns noch nicht ganz, aber wir kommen noch dahin. Meinst du zu sagen, dass es gab auch noch Älteste in der Gemeinde, die sind hier nur nicht genannt? Ja, und das würden dann die Ältesten sein. Ah, okay, das war meine Frage. Also die sind hier nur nicht erwähnt. Ja, okay. Das ist das eine Verständnis. Dass Paulus sagt ja niemals alles. Ja? Das eine Verständnis ist, er reiht hier eine Reihe von Gaben und Aufgaben auf, aber wir wissen nicht warum, die Ältesten erwähnt er nicht. Das andere Verständnis ist, dass die Ältesten, die waren ja in den ersten Gemeinden gewöhnlich, in der Mehrzahl, ja, also Ältestenschaft, dass diese Leute, die er aufzählt, das sind die Ältesten in der Gemeinde. Die Ältesten haben verschiedene Aufgaben, haben verschiedene Gaben, deshalb verschiedene Aufgaben. Es gibt Älteste, die tun Aposteldienst, es gibt Älteste, die tun Prophetendienst, es gibt Älteste, die tun Evangelistendienst und so weiter. Aber darüber könnt ihr weiter nachdenken, weil wir das gestern nicht angesprochen haben. Es gibt diese 2 grundsätzlichen Verständnisse, weil es ja in Ephesus wirklich Älteste gab. Wie wissen wir das? Aus der Apostelgeschichte. Und wie hießen die noch? Bischöfe. Und in der späteren Zeit hat man also einen Unterschied gemacht zwischen Ältesten und Bischof. Wer war der Höhere? Der Bischof. Und wo führt es dann schließlich hin? Zum Papst, ja. Wenn wir eins über den anderen stellen, ja. Also wenn wir nicht aufpassen. Gut, also hier, wir wissen, dass die Sterne und die Leuchter müssen bildlich verstanden werden. Sie sind bildliche Darstellungen für Wirklichkeiten. Und merkt einmal, wie passend oder wie vielsagend diese Bilder sind. Die Gemeinden sind Leuchter. Jesus hatte gesagt, seine Jünger sind ein Licht in der Welt, ein Salz der Erde und eine Stadt auf dem Berg. Und eine Stadt kann nicht verborgen sein, sie leuchtet. Da kann man Zuflucht finden. Also das Bild ist so vielsagend, dass man viele Worte brauchen müsste, um das zu sagen, was das Bild als Bild schon sagt. Ja? Und dann hat er die Sterne in seiner Hand und das sind die Leiter und das wird uns dann später erklärt, ja? Die sieben Gemeinden. Ja, also ich wollte nur darauf hindeuten, es gibt immer wieder, was man wörtlich auslegen muss und es gibt das, was man symbolisch und bildlich auslegen muss. Allgemein und ganz besonders auf die Endzeit. Das Zweite, geschichtlich, historisch und Zukunftsvorschau. Und wir nehmen hier dasselbe Beispiel, die Offenbarung. Ich sagte schon, dass diese sieben Gemeinden hier buchstäblich sieben Gemeinden waren. Es gab natürlich viel mehr. Die eine Auslegung ist nun die, wie wir das alle zunächst einmal auch verstehen würden. Dass dort eine Gemeinde in Ephesus war und vielleicht gab es dort mehrere, aber sie gehörten zusammen. Und da gab es einen Smyrna, einen Pergamos und einen Philadelphia und so weiter. Das ist die geschichtliche, historische Auslegung dessen, was hier geschrieben steht. Und wir können immer wieder von diesen Gemeinden lernen. Die andere Auslegung ist die futuristische oder die Zukunftsauslegung. Und wie sieht die aus? Ja, innerhalb des Zeitalters der Gemeinde, ja, werden dann nochmal Zeitalter gemacht. Ja. Und dann ist die Ephesus-Gemeinde ist die erste, die ist zu der apostolischen Zeit. Und dann kommt die sechste, das ist die Philadelphia. Wo gehört die dann hin? Etwa in zum Trübsal, die Trübsal und um die Ewigkeit. Zumindest in den Abschnitten, die wir lesen werden, die sprechen über diese Wahrheiten. Und wir wollen sehen, Also, gut, dann wären wir aber fast bei dem, was wir am Anfang sagten. Das sind geschichtliche Gemeinden und die gibt es in aller Zeit. Alle Gemeinden gibt es zu aller Zeit parallel, ja. Aber es gibt Leute, die legen ganz großes Gewicht darauf, dass das Zeitalter der Gemeinde, das wird noch einmal in Zeitalter eingeteilt. Und im letzten Jahrhundert, das war die Philadelphia-Gemeinde, heute ist die Laodicea-Gemeinde. Und wenn wir das wirklich ernst nehmen, Geschwister, dann haben wir nichts von Philadelphia, nichts von den anderen zu lernen. Wir sind die Laodicea-Gemeinde heute, wir müssen nur Buße tun. Oder was müssen wir tun? Wie? Können wir auch nichts machen? Ja, wisst ihr, was wir tun müssen? Wir müssen uns Kleider kaufen, da sagt es ja. Kleider kaufen und Salbe kaufen. Augensalbe kaufen. Und das auch wiederum, das ist wahrscheinlich, nehme ich an, symbolisch zu verstehen. Denn wenn die Bibel auch wirklich nichts dagegen hat, dass wir Salben brauchen, aber ich glaube nicht, dass das hier die Anweisung ist, ja? Das ist symbolisch zu verstehen, die Augensalbe und so weiter. Also, ich denke, dass wenn wir dieses mit Vorsicht genießen, ja, wie man sagt, dass die erste Gemeinde, der Jahrhundert der Apostel war Ephesus und dann waren die verschiedenen anderen Gemeinden im letzten Jahrhundert, das war das große Missionszeitalter, da war die Philadelphia-Gemeinde und jetzt am Schluss der Endzeit sind wir in der Laodicea-Zeit, dann glaube ich, ist das in Ordnung. Aber wenn wir das extrem machen, dann nützt das nicht viel mehr. Da bringt uns das nicht viel. Ich denke, wir haben viel mehr davon als Gemeinden, wenn wir einfach uns alle diese Gemeinden anschauen. Und die eine Gemeinde kann vielleicht mehr von der Gemeinde lernen, die andere von der Gemeinde. In einer Gemeinde gibt es vielleicht tatsächlich heute die Philadelphia-Charakteristika. In einer Gemeinde sind heute vielleicht tatsächlich viele, ist große Liebe in der Gemeinde. Ein großer Missionssinn. So wie es im letzten Jahrhundert war. Mehr, wollen wir sagen. Eine andere Gemeinde erkennt vielleicht, wir sind Laodicea. Wir müssen Buße tun. Wir nennen den Namen des Herrn noch, aber eigentlich steht der Herr draußen. Wir müssen die Tür aufmachen, damit er wieder reinkommen kann. Also ich denke, dass diese futuristische Auslegung kann hilfreich sein, aber sie darf nicht ins Extreme getrieben werden. Denkt daran, was die Überschrift ist. Auslegungsmöglichkeiten biblischer Texte von der Endzeit. So, und noch. Ja, die Zeit ist fast um. Vielleicht können wir das noch hier nehmen. Die fortschreitende Erfüllungen. Das habe ich eigentlich schon mal erwähnt, aber ich will dahin noch einiges wiederholen. Die Jeremia-Stellen, Jeremia 25, 31 und 32, sprechen unter anderem vom neuen Bund, der da kommt, aber auch von der Gefangenschaft, in die Gott Israel führen wird, und die ausdrückliche Prophezeiung, dass Israel 70 Jahre in der Gefangenschaft sein wird. Davon ist da die Rede, und da können wir, ich habe gerade in diesen Tagen Esra gelesen und Nehemia gelesen, da wird uns noch einmal alles gesagt. Da wird uns gesagt, Jeremia prophezeite oder drohte, predigte ihnen, warnte sie, sie würden in die Gefangenschaft geführt werden. Aber er hatte auch einen Hoffnungsblick, er sagte, in 70 Jahren werdet ihr zurückkommen. Und der Text macht noch deutlich, warum 70 Jahre. Das Land wird brach liegen, es wird Sabbat haben. Und der Herr sagt, ihr hattet nicht Zeit, Sabbat zu halten. Ihr musstet immer arbeiten, immer mehr Geld verdienen, immer mehr Geld verdienen. Ihr werdet in die Gefangenschaft gehen, dann wird das Land Ruhe haben, was ihr dem Land nicht gegönnt habt. Das ist eine ganz große Lehre dahinter. Die Bibel selbst, das Alte Testament, zeigt uns nun, dass tatsächlich auf das Jahr das Gebot kam, wer will zurückziehen nach Israel, nach Palästina. Und sie ziehen auch zurück. Aber vom Neuen Testament her wissen wir, dass diese Erfüllung, dass Israel zurück ins Land kommt, sich nur unvollständig erfüllt hat. Und hier kommen wir auf diese Frage, wer kehrte denn zurück nach 70 Jahren? Die Nachkommen von welchen Stämmen? Juda und Benjamin, ja? Okay, das müssen wir jetzt auch, dazu wollte ich etwas sagen. Wenn wir die Geschichtsbücher lesen, dann wissen wir, dass Israel, die 10 Stämme, und das war auch nicht ganz buchstäblich 10 Stämme, denn wo befand sich der Stamm Simeon? Innerhalb von Juda. Und die Bibel berichtet uns nirgends, dass aus Juda dieser Stamm mit in Gefangenschaft geführt wurde. Der Stamm Juda ist Simon ist praktisch in Juda aufgegangen. Ja. Noch eines. Im Jahre 722 vor Christus wurde Israel, das Nordreich, in die Gefangenschaft geführt. Und wir lasen vorher schon, als Israel immer sündhafter lebte, dass viele Priester und andere Fromme zogen vom Norden nach dem Süden. Das war nicht mehr reine Juda und Benjamin. Und als die anderen in die Gefangenschaft geführt wurden, da war ja ein Rest, der blieb im Land. Die kamen auch dann zu Juda. Und wenn ihr jetzt lest von den Leuten, die zurückkamen, dann waren das auch nicht nur Juda. und Benjamin. Und deshalb, da war eine Prophetin in Juda, die war aus dem Stamme Asser. Es kann nicht nachgewiesen werden, noch eines. In Esra nun, als die Juden zurückkamen, da bauten sie ja den Tempel auf und fingen an zu opfern. Und da könnt ihr, mehr als einmal wird uns berichtet, dass sie opferten 12 Stiere für ganz Israel. Sie opferten 12 Stiere für ganz Israel. Die Gefangenen, die zurückkamen, verstanden sich nicht als ein Teil von Israel. Sie verstanden sich als Repräsentanten von ganz Israel. So dass es vielleicht gar nicht nur zufällig ist, dass wir nicht entdecken können, wo die 10 Stämme geblieben sind. Es gibt ja viele Leute, die machen sich so viel Sorge darüber. Und es gibt eine ganze Bewegung in England, die sagen, bestimmte Stämme und Bereiche in England, das sind die 10 Stämme. In Amerika gab es einen sehr einflussreichen Armstrong, Mann Armstrong, der hat also viele Kirchen gebaut und so weiter. Und der lehrte ausdrücklich, dass die Engländer sind die 10 Stämme. Ich denke, von der Bibel her können wir das vielleicht so verstehen. In dem Volke der Juden sind alle Stämme vertreten. Und wir brauchen nicht die anderen 10 zu suchen. Es ist unnötig, dass wir uns damit große Sorgen machen, weil sie schon irgendwo da mitvertreten waren. Also das Erste ist, die Erfüllung dessen, was die Bibel gesagt hat, sich fortschreitend erfüllt. Ähnlich ist es in Matthäus 24 und Lukas 21, darauf hat Bruder Janssen noch hingewiesen. Als Letztes lasst mich dieses Bild noch hier zeigen, das habt ihr in anderen Bibelschulen oder in Büchern gelesen, besonders in der Glaubenslehre, die ich euch zeigte, unser Glaube ist der Sieg, da findet ihr ein Bild von dem. Und überhaupt, was Endzeit anbetrifft, ist in der Glaubenslehre, sind da nicht so viele Seiten, aber die sind sehr schön. Es ist ein guter Abschnitt über die Endzeit in der Glaubenslehre. Und da wird auch dieses Bild gezeigt. Die Propheten sahen gleichsam die Bergspitzen in die Zukunft hinein. Da war eine Wahrheit ganz wichtig und da war noch eine Wahrheit ganz wichtig. Die Propheten schauten voraus und sahen diese Spitzen. Aber von ihrer Position konnten sie nicht sehen, was zwischen diesen Spitzen lag. Und zum Verständnis der Zukunftslehre ist es sehr oft wichtig, dass wir vom Gesamtzeugnis der Bibel versuchen zu sehen, was noch dazwischen liegt, zwischen diesen Bergspitzen. Die prophetische Schau ist immer, da zum Beispiel das Erste und das Zweite Kommen erwähnen die Propheten im Alten Testament, aber was dazwischen lag, sahen die noch nicht. Die Gemeindezeit sahen sie noch nicht. Und das Leiden sahen sie nicht, sie sahen nur Jesus als Messias und so. Sodass das gehört mit zum Verständnis, zur Auslegung der Endzeittexte. Dass wir versuchen zu sehen, was wird uns noch berichtet über die Endzeit.